Das Thema, das mich interessiert, ist die Verbindung zwischen Wissen und Macht. Diese Verbindung zwischen Wissen und Macht, je weiter wir die Texte lesen werden, ja, desto mehr wird es deutlich, dass diese Verbindung im Zentrum des europäischen Denkens steht. Eigentlich. Und wenn Sie Ihre eigene Reaktion darauf analysieren, was Sie rundherum beobachten, dann zwar die Frage nach dieser Verbindung auch im Einzelfall taucht quasi automatisch auf. Ja. So oft wird man gefragt, zum Beispiel, wenn man so etwas wie ein Kulturkritiker ist, ja, wie ich sozusagen abstrahiert werde, was weiß, ich weiß nicht mehr, Madonna, ja, dass sie erfolgreich ist, wahrscheinlich weiß sie etwas, was ich nicht wisse. Das heißt, diese Vermutung, dass man etwas weiß, weil man Erfolg hat oder weil man Macht hat, weil man ein Sieger ist sozusagen im Lebenskampf, fast automatisch sind wir geneigt, darüber nachzudenken, was er oder sie weiß, was von mir verborgen geblieben ist. Auf verschiedenen Ebenen. Vielleicht weiß sie besser zu singen, vielleicht weiß sie besser ihr Team zu organisieren, vielleicht weiß sie besser die Leute zu verführen, vielleicht weiß sie besser Intrige einzusetzen. Aber irgendetwas muss sie besser wissen, damit sie das, diesen Erfolg hat. Auf der anderen Seite eine typische amerikanische Frage, die allerdings immer sozusagen im Gehirn von allen anderen steckt, wenn du so klug bist, warum bist du so arm? Ja? Wenn auf der einen Seite eher erwartet wird, dass derjenige, der einen Erfolg hat und macht, etwas weiß, was die anderen nicht wissen, ist relativ schwierig nachzuweisen, dass jemand intelligent ist und etwas weiß, wenn er keinen Erfolg hat oder keine Macht. Das heißt, eine tiefere innere Verwandtschaft und Verbindung zwischen Macht und Wissen, gewisser Klugheit und Intelligenz auf der anderen Seite, ist sehr, sehr tief verankert in unserer Kultur, wobei es nicht unbedingt allgemein gültig ist. Das heißt, obwohl er typisch ist für die Gesellschaft, in der wir leben, diese Verbindung ist generell nicht typisch. Oder zeichnet eben einen gewissen Typus der Zivilisation aus. Und das ist eben die Zivilisation, die unsere ist. Und deswegen ist es ja interessant, eben zu dieser Verbindung speziell zu analysieren. Nun, wie gesagt, für viele, also während vielen Jahrtausenden, Jahrhunderten der Entwicklung der westlichen Zivilisation, kam diese Verbindung nicht zur Sprache, wurde nicht explizit thematisiert, weil quasi selbstverständlich hingenommen. Oder sagen wir am Anfang dieser Entwicklung, irgendwann eben in sokratischer Zeit und in platonischer Zeit, dann schon. Aber seitdem fast nie mehr, merkwürdigerweise. Bis diese Frage wieder gestellt wurde von Nietzsche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter bestimmten Bedingungen, über die wir erst sprechen werden. Und plötzlich beginnt er wieder über Sokrates im frühplatonischen Dialog zu sprechen. Das heißt, er beginnt dort, wo das beginnt, was Michel Foucault dann später Episteme genannt hat. Das heißt, eben diese lange Periode der Herrschaft des Wissens und der Verbindung zwischen Wissen und Macht, Aber die Zeichen dieser Periode ist Episteme. Und die ja eben mit Platz, Sokrates und Platon beginnt. Und wie er meint, mit Nietzsche endet oder mit ihm endet, ja, wie auch immer. Fast jeder Autor übrigens interessanterweise denkt, dass diese Episteme oder diese Figur endet mit ihm und versucht anderen nachzuweisen, dass es bei denen nicht der Fall ist, obwohl sie diesen Anspruch formulieren. Foucault sagt, also Heidegger sagt, dass das endet nicht bei Nietzsche. Foucault sagt, das endet nicht bei Heidegger. Derrida sagt, das endet nicht bei Foucault. Jetzt Agamben sagt, das endet nicht bei Derrida. Und dann warten wir auf den nächsten. Ja. Das heißt, das ist eine Episteme, also diese Verbindung zwischen Wissen und Macht, hat zwar einen Anfang, ein gewisser Anfang, wir können das auch datieren, weil diese Verbindung einen Anfang hat und eine begrenzte sozusagen Zeit der Entfaltung, nehmen wir an, diese Entwicklung hat ein Ende, weil wir diese Entwicklung jetzt begonnen haben zu reflektieren, tendieren wir dazu zu denken, dass es gerade in unserer Zeit dieses Ende stattfindet. Das ist dieses berühmte Ende der Moderne oder Postmoderne, was auch immer. Alle diese Floskeln ja sind praktisch nichts anderes als sozusagen Ausläufe dieser Diskussion. Trotzdem, es ist nicht einfach, wenn auch nicht gar unmöglich, diese Verbindung aufzulösen in einer Art und Weise, die tatsächlich, ich weiß nicht was, offensichtlich ist, ja, keinen weiteren Beweis bedarf, ich weiß nicht, eine gewisse Evidenz besitzt, sodass man nicht sagen kann, dass es nur illusorisch so und de facto ist es nicht der Fall. Und diese Verbindung besteht allein. Wir werden auch über diese Schwierigkeit, das Ende dieser Verbindung zu setzen, reden. Aber ich beginne mit dem Anfang und ich beginne mit der Schrift, die Sie wahrscheinlich schon zu lesen oder zu hören bekommen haben, nämlich der erste große Schrift von Nietzsche, die Geburt der Tragödie, war oft diskutiert, ich glaube in verschiedenen Veranstaltungen. Deswegen werde ich über diese Schrift eigentlich nicht sprechen. Ich nehme an, die Schrift ist bekannt. Ich versuche aber sozusagen bestimmte Stellen, zwei, drei Stellen zu diskutieren, die eben diesen Bruch und Anfang dieser Diskussion einleiten. Ich glaube, dass jeder weiß, dass Nietzsche in der Geburt der Tragödie den Leser darüber belehrt, dass es zwei, wie er sagt, Kunsttriebe gibt, ja? Zwei Kräfte gibt, die sich im Kampf befinden, in der ständigen Auseinandersetzung, in der ständigen Anstrengung, und dass diese zwei Kräfte oder diese zwei Kunsttriebe alles erzeugen, was wir sehen oder erleben können. Das ist das Apollinische und das Dionysische. Und es ist nicht uninteressant, zumal oft darüber die Rede ist, auch bei den sonst verständigen Autoren, die Rede über Kunst und Leben. Dass es so Kunst ist und dass es Leben ist und dass es zum Beispiel keine schlechte Sache wäre, sie miteinander zu verbinden. Oder zum Beispiel, dass die Kunst im Leben geht oder Leben in die Kunst, also irgendwie so. Es ist interessant, dass bei Nietzsche zum Beispiel diese Opposition niemals auftaucht, sondern die Kräfte, die das Leben bestimmen, sind eben Kunsttriebe. Warum? Weil es ihm darum geht, eine gewisse Hervorbringung überhaupt zu beschreiben. Das heißt, zu beschreiben, warum das, was wir sehen, überhaupt entstanden ist. Und zwar in einer Umkehrung, die dann Heidegger reflektiert, in einer Umkehrung der klassischen Vorstellung, dass wir etwas sehen, weil wir in diese Richtung schauen. Ja, nicht wahr? Also, warum sehe ich zum Beispiel diesen Tisch? Ich sehe diesen Tisch, weil ich auf diesen Tisch schaue. Ja. Wenn ich auf diesen Tisch nicht schaue, dann sehe ich diesen Tisch gar nicht und kann darüber überhaupt nichts sagen. Meine Möglichkeit, meine Augen zu bewegen und meine Aufmerksamkeit auf verschiedene Gegenstände zu lenken, führt dazu, dass ich das Gefühl bekomme, meinen Blick zu verwalten, um fähig zu sein, das zu sehen, was ich eigentlich entschieden habe zu sehen. Es ist nicht schwer nachzuweisen, und Heidegger wird das dann später tun, wir werden darüber sprechen, dass diese Fähigkeit unter Umständen die Zelle der modernen Macht ist. Also meine Macht darüber, also das Gefühl der Macht, darüber zu entscheiden, was ich wahrnehme und was ich nicht wahrnehme, kann gesehen werden als der Ursprung der Subjektivität überhaupt und des Gefühls überhaupt, dass die Subjektivität machtvoll ist. Dass das, was ich nicht sehe und nicht sehen will, weil ich mich entschieden habe, nicht in diese Richtung überhaupt zu schauen, für mich auch nicht existiert. Übrigens nach wie vor glauben wir weitgehend daran. Es gibt auch dieses Buch ja von Georg Frank, glaube ich, Ökonomie der Aufmerksamkeit. Ja, die ist ungemein populär, jetzt heutzutage auch im deutschen Feuilleton. Und dieses Buch ist ja genau Fortsetzung dieses Glaubens, ja, dass ich verwalten kann, entscheiden kann, was ich sehe und was ich nicht sehe, dass meine Entscheidung, dass ich das sehe und nicht jenes sehe, so etwas wie eine Wertsteigerung des Gegenstandes nach sich zieht oder eigentlich ist, ja, indem ich etwas anschaue, sozusagen proklamiere ich und zeige ich und manifestiere ich, dass das, was ich anschaue, in meinen Augen einen Wert hat, deswegen schaue ich das an. In diesem Sinne, auf etwas Blick zu werfen, ist so etwas wie diesem etwas einen Wert zuzuschreiben, und das ist eine ökonomische Operation, und diese ökonomische Operation wird dann auch weiter untersucht in dieser Ökonomie der Aufmerksamkeit. Nicht weit entfernt ist davon auch ziemlich populäres Buch Kunst und Gesellschaft von Luhmann, wo ich auch als machtvolles Subjekt ja einfach auftrete, dieser berühmte Beobachter etwa, als machtvolles Subjekt auftritt, und durch seinen Blick letztendlich ja, durch seine Entscheidung, das zu sehen, nicht jenes zu sehen, etwas in den Bereich des Sichtbaren überführt und eine dort auch festhält und alles andere sozusagen in Hades oder was auch immer verwandt. Ja? Das heißt, wir sprechen über die Kunst ja, und das ist ja auch wichtig, das irgendwie zu reflektieren, auch in Bezug darauf, auf die Diskussion, was die Kunst eigentlich ist und so weiter, ist die Frage, wie funktioniert der Blick überhaupt? Das heißt, wer lenkt in erster Linie und bestimmt und definiert das Sichtbare, das Feld des Sichtbaren. Und sicherlich, wenn man Platon folgt und wenn man Kant folgt und wenn man Hegel folgt und wenn man diese neuen Bücher folgt, ja, von Luhmann oder Jörg Frank, dann ist man geneigt zu glauben, dass das Subjekt ist, dass ich als Konsument des Sichtbaren, also bevor ich etwas gekauft habe und so weiter und so fort, als ich kann Konsument des Sichtbaren mein Konsumverhalten so gestalte, dass ich die Welt insofern konsumiere, dass ich diese Welt überhaupt sehe. Das heißt, meine Fähigkeit, mein Blick zu verwalten, ist sozusagen das Ausgangspunkt von meiner Macht über diese Welt, meine Macht über mich selbst, meine Macht über die Ökonomie, also meine Fähigkeit, das ökonomische Subjekt überhaupt aufzutreten, und ist auch Quelle meiner Macht als Wissens, ja, weil wenn ich derjenige bin, der entscheidet, das zu sehen und nicht jenes, zum Beispiel diesen Tisch zu sehen, und dann entscheide ich darüber, was dieser Tisch für mich ist, ja. Ich kann zum Beispiel sagen, aha, jetzt will ich wie ein Künstler, wie Duchamp sein, um diesen Tisch im Museum auszustellen. Oder ich will ein Wissenschaftler sein und schauen, was auf der anderen Seite dieses Tisches sich befindet und so weiter und so fort. Das heißt, ich gehe in unterschiedliche Richtungen, entscheide darüber, was ich bin und wie ich mich zu diesem Tisch verhalte. Und die Reflexion darüber, also mein Wissen darüber, wie ich mein Auge lenke, ist eigentlich Ursprung meines Wissens überhaupt. Indem ich fähig bin, mein Blick erstens zu lenken und zweitens diese Lenkungsvorgänge zu reflektieren, komme ich zum Wissen darüber, wie alle Dinge im Großen und Ganzen konstruiert sind. Das ist nach wie vor das Prinzip der Systemtheorie von Luhmann, das ist das Prinzip im Grunde von der Wissenschaft, ja, wie sie jetzt überall betrieben wird und so weiter. Ich mache Experimente, ich gehe einen bestimmten Weg, ich weiß, was ist der Weg war, ich kann das kontrollieren, ich kann das auch wiederholen, weil ich das kontrollieren kann. Und diese Kontrollierbarkeit plus Wiederholbarkeit ergibt eigentlich ein Wissen, ja, das ist, was wir Wissen eigentlich nennen. Und das ist genau das Modell, das hier zunächst einmal einfach verlassen wird. Ja, einfach verlassen wird. Und stattdessen sagt Nietzsche, ich bin von den Kunsttrieben beherrscht und besessen. Ja, das heißt, ich weiß nicht und kann es nicht wissen, warum ich das sehe, was ich sehe. Ich sehe das, was ich sehe, weil das, was ich sehe, mir gezeigt wird. Nicht, weil ich entschieden habe, das zu sehen, sondern weil jemand etwas, ein Prinzip, eine Kraft, ein Trieb, ein Gott, Dasein, ich weiß nicht, klassenbewusste Gesellschaft, kulturelle Identität, Differenz, Sprache, man kann das so übernehmen. Also gibt tausende Metaphern, um das zu benennen. Aber irgendetwas, wovon ich mit Sicherheit weiß, dass ich es nicht bin, mich zwingt, das zu sehen, was ich sehe, und zeigt mir und bannt mein Auge und bannt mein Blick in eine gewisse Richtung. Ja. Auf der einen Seite und demonstriert eine Kluft zwischen mir und dem, was ich sehe, auf der anderen Seite durch eine gewisse Selbstzerstörung dieses Bildes im Taumel, ja, wie Nietzsche sagt. Ja, so. Auf der einen Seite bin ich fähig zu relativ klaren Betrachtungen. Ja, ich gehe durch die Welt und ich sehe das und jenes mit relativer Klarheit. Aber immer wieder bin ich ja im Zustand der Hysterie, jedenfalls, der Nervosität, des Traumas, von Drogen benebelt, ja, nicht wahr? Oder betrunken oder generell außer sich. Und wenn ich das bin, also zumindest wenn ich der Anspruch habe, so zu sein, aus methodologischen Gründen, dann muss ich annehmen, dass die Dinge beginnen zu verschwimmen, sie beginnen sozusagen ihre deutliche Kontrolle zu verlieren. Und in dem Augenblick, in dem ich das erlebe, erlebe ich auch die Abhängigkeit meiner Wahrnehmung von dem Zustand meines Körpers, von dem Zustand der Welt, in die mein Körper ursprünglich angeschrieben ist, von allen diesen Strömungen und ich weiß nicht, Beeinflussungen und Stimmungen und so, die ja nicht zu benennen sind. Einfach. Nietzsche spricht dann später darüber, dass man unterschiedliche Texte schreibt, abhängig davon, was man gegessen hat und wie der Luftdruck aussieht, ist er stabil oder nicht, ist die Sonne da draußen oder nicht. Ja. Man denkt anders, man geht in eine andere Richtung und die Texte kommen völlig unterschiedlich aus und kann man dann später sagen, ich habe es gedacht, ja? Ich habe es geschrieben und da sehen Sie, das sind meine Gedanken, ich kann das, ich konnte das verfolgen, aber dann scheint die Sonne nicht mehr und regnet es und die Gedanken sind völlig anders und nein, die Sache ist klar. Also, man ist ein Körper, man ist ein Tier. Also, Nietzsche später sagen, Texte zu schreiben, Bilder zu machen, Oper zu inszenieren und so weiter, ist nicht weit entfernt von dem, wie Bienen ihre Bienenhäuser bauen oder sonstige Tiere was produzieren oder Hunde bellen oder Katzen miauen. Und sie tun das, weil sie mal hungrig sind, mal nicht so sehr und oder Milch war gut oder nicht so gut. Ja, so, da war es eine Milchwerbung oder was auch immer, das ist die Katze, freut sich der Mensch. Ja, so. Also das ist eben diese innere Abhängigkeit des Denkens von Körperlichen, ja, das Logos, im weitesten Sinne des Wortes, von den äußeren Zuständen, die dieses klassische Modell ins Wanken bringen und die tun es, weil die Wiederholbarkeit in Frage gestellt wird. Ja. Das wird uns immer wieder beschäftigen. Weil ich habe schon von Anfang an gesagt, dass wo die Kluft und wo die ganze Problematik und die ganze sozusagen auflösende Kräfte in diese Verbindung zwischen Wissen und Macht auftauchen, das ist der Moment der Zeit. Das ist der Moment der Zeit und das ist der Moment der Unwiederholbarkeit der Zeit. Ja, das heißt, wenn diese Gedanken nur so waren, wie sie waren, weil ich gut gegessen habe, gut getrunken habe und es Sonne draußen war, dann kann ich diese beim schlechten Essen und schlechten Wetter nicht mehr wiederholen. Die werden zwar auf den ersten Blick die gleiche logische Struktur haben, aber beim zweiten Blick werden es nicht die gleichen Gedanken sein. Weil die sind dann anders konstituiert, die sind dann anders kontextualisiert und sie haben auch andere Bedeutung. Das ist zunächst einmal der Ausgangspunkt. Das heißt, diese Kunsttriebe sind insofern primär in Bezug auf die Unterscheidung zwischen Kunst und Leben und jede andere Unterscheidung, weil diese Unterscheidungen nur so weit greifen, wie sie applizierbar sind auf das, was wir sehen. Wir sagen, das ist das Leben und das ist die Kunst, das können wir unterscheiden. Wir haben das gesehen und das gesehen. Aber was hat uns gezeigt, das eine und das andere und das Verhältnis unter ihnen und alles, was dazu gehört? Das können wir nicht sehen, das können wir nicht reflektieren, darüber können wir nur reden. Und da sind eben diese Kunstriebe, dieses Apollinische und Dionysische. Und was ist das Apollinische? Apollinische ist das, was, wie Nietzsche sagt, den Schein der Welt uns vorführt. Das heißt, in Zeit, wie die Dinge sind, in ihrer täuschenden Klarheit, er sagt von Anfang an, in ihrer täuschenden Klarheit. Und zweitens gibt es dieser dionysische Trieb, und dionysische Trieb ist das, was diese Klarheit, diese Grenzen, diese Struktur gefährdet, permanent gefährdet. Das heißt, verschwommen zeigt, auflösen lässt, verschieben lässt, mit anderen Dingen vermischt, ganz ins Dunkle versetzt und so weiter und so fort. Alles, was sozusagen, das ist das, sagen wir so, das ist das Sichtbarmachende und Unsichtbarmachende. Ja? Und alles, was wir sehen, ist so ein Kompromiss zwischen diesen Kräften. Ja? Weil zum Teil sehen wir einiges klar, zum Teil sehen wir einiges verschwommen. Alles, was wir sehen, ist sozusagen halb klar, halb verschwommen, halb deutlich, halb im Dunkeln, halb bewusst, halb für uns selbst unzugänglich und unklar und reflektierbar. Das heißt, alles, womit wir zu tun haben, ist ein Kompromiss, ja, auf der Ebene. Und dieser Kompromiss ist der ständige Kompromiss, ja, zwischen diesen zwei Kräften, zwischen dem, was klar macht und dem, was unklar macht, mit dem, was sichtbar macht und dem, was unsichtbar macht. Es sind diese zwei Kräfte, die ständig im Widerstreit sind, und wir können sagen, dass die Welt, so wie sie sehen, ist eine Täuschung. Das ist sehr, sehr wichtig für Nietzsche, ist diese Behauptung, dass alles, was wir in der Welt sehen, ist eine Täuschung, ist ein Trug, ist ein Lügen. Es ist unwahr. Ja, das wird dann 100-mal dann wiederholt, bis das Ganze ist unwahr, ja, von Adorno. Das kommt alles von diesem Nietzsche. Alles im Ganzen ist eine Täuschung. Die Welt, die wir sehen, im Ganzen ist ein Täuschung. Warum? Warum im Ganzen und warum so definitiv? So weil die Welt uns nicht zeigt, die Art und Weise, wie diese Welt erzeugt und uns gezeigt wird. Ja, wir sehen nur das, was uns gezeigt wird. Wir sehen nicht das, was uns das zeigt, was wir sehen. Ja, wir sehen diesen Mechanismus nicht. Und deswegen ist das eine definitiv eine Täuschung. Wenn man bei dieser Struktur bleibt, das ist das, was im Wesentlichen von dieser Schrift so übrig geblieben ist, die Apollinische und Dionysische, alle reden davon und alle wissen das. Und sozusagen diese Struktur ist irgendwie mehr oder weniger deutlich sozusagen in Erinnerung geblieben, dann ist der Schritt, den Nietzsche macht, nicht so weit über seine Schopenhauer hinaus. Ja. Da hat auch das Buch geschrieben, noch in Zeiten der Romantik, noch in der gleichen Zeit, also viel früher einfach, in der Zeit von Hegel und Schelling, die Welt als Bilder und Vorstellung. Und gut, ja, kann man leicht nachweisen, dass der Apollinische ist die Vorstellung, ja, das ist die Kraft, die uns alles vorstellt, was wir sehen, die vorstellende Kraft. Und die Dionysische ist der Wille, ja, das ist das, was uns dazu zwingt, ständig weiterzugehen, ständig das Gesehene zu verwerfen, dass uns keine Zeit lässt, das Sichtbare wirklich sichtbar zu machen, sondern uns dazu zwingt, zum Sichtbaren wieder zu übergehen. Und Schopenhauer sagt eben, um überhaupt sozusagen betrachten zu einer richtigen Betrachtung zu kommen, zu einer richtigen Einsicht zu kommen, zu einer richtigen Bild zu kommen, ja, zur Fähigkeit, klar zu sehen zu kommen, muss man das Begehren, muss man den Willen unterdrücken. Ja, nur man, indem man dieses ständige Weitergehen des Willens unterbindet und sich konzentriert darauf, was tatsächlich vor den Augen ist, in eine gewisse Ruhe gewinnt, kann man richtig betrachten, langsam betrachten, in Ruhe betrachten und in diesem Sinne auch klar betrachten. Ja? Man muss sozusagen die Zeit irgendwie stoppen. Man muss sozusagen die Zeit, die Energie und so weiter ausschalten, damit die Betrachtung möglich wird. Bleiben wir dabei, bleiben wir erstens im Schopenhauerischen und zweitens im Buddhistischen. Und es unterliegt keinem Zweifel, dass der Wille und Vorstellung von Schopenhauer einfach versucht, in die Begriffe der westlichen Philosophie die buddhistische Lehre zu übersetzen. Dann können wir weiter sagen, dass der Wille ist nichts anderes als diese Sansara-Bewegung, ja, das ist die ständige Bewegung des Lebens, die uns Dinge zeigt, aber gleichzeitig von uns die gleichen Dinge verbirgt, weil sie ständig weitergehen und sie nicht aufmerksam betrachten können. So muss man diese Rad des Sansara stoppen durch bestimmte Übungen. Man muss lernen zu meditieren. Meditieren bedeutet in buddhistischer Tradition nichts anderes, als fähig zu sein, bestimmte Figuren vollständig zu vergegenwärtigen. Das heißt, fähig zu sein, sozusagen sich zu konzentrieren, systematisch zu betrachten und auf diese Weise sich selbst zu vergeistigen und sich diesen Zwang immer weiter zu gehen, immer im Leben zu bleiben, immer nach vorne zu gehen und so weiter, diese zu unterdrücken und so weiter. Wir haben also diese Tradition, also Buddhismus, das heißt der einzige nicht-christliche philosophische und religiöse Lehre, von der man sagen kann, sie ist auf der Ebene des Christentums selbst. Ja, die ist so kompliziert und so weit entwickelt, dass sie sozusagen nicht auf den ersten Blick, sogar auf den zweiten Blick, auf welchen Blick auch immer, dem Christentum unterlegen ist, einfach durch die Kompliziertheit und den Grad der Reflexion. Auf der anderen Seite, wir haben hier sozusagen der letzte Schrei oder vorletzte Schrei für Nietzsche, der tibetischen Philosophie oder der europäischen Philosophie der Schopenhauer. Das heißt, das ist der Punkt, wo er beginnt, ja, praktisch. Dieser Punkt ist der Punkt, bei dem viele Leser auch bleiben. Weil man bestimmte Figur nur sozusagen zur Oberfläche deutet, die hier auftaucht, das ist die Figur von Sokrates. Ja? Plötzlich irgendwo in der Mitte der Schrift taucht eben Sokrates auf. Und von dem wird ja gesagt, dass er diese ganze Welt des Apollinischen und Dionysischen mit einem Blick zerstört. Nietzsche sagt, er hat seinen Blick auf diese Welt gerichtet und diese Welt ist untergegangen. Also, warum war dieses Auge so mächtig? Warum war dieser Blick, hatte die Macht, Dinge zu verschwinden, durch einen Blick verschwinden zu lassen? Ja? Die ganze Struktur. Und das ist eine philosophische Frage und eine philosophische Betrachtung. Weil Im Falle von Schopenhauer, wir haben mit einem Mythos zu tun. Wir haben zu tun mit einem wunderbar geschriebenen Buch. Aber es ist im Grunde kein philosophisches Buch, weil dieses Buch die zentrale Frage nach dem Wissen nicht stellt. Und das ist genau das, was hier Nietzsche macht. Er entfaltet diesen Mythos, er erzählt dieses Mythos in wunderbaren Worten, besser als Schopenhauer das gemacht hat, bis zu einem gewissen Grad, und dann plötzlich fragt er, na gut, wie ist es jetzt mit dem Wissen, mit der Sokrates und der Liberatrischen Situation? Eben die Frage, die Schopenhauer nicht stellt, und eben diese Frage bringt die ganze weitere Diskussion in Gang. Und er sagt das in folgender Form, er sagt, Sokrates war ein rechtschaffener Mensch, ja, war ein Ethiker in erster Linie, war ein Ethiker. Und er hat die Frage gestellt, was ist richtig und was ist falsch im menschlichen Verhalten. Ja, wie können wir feststellen, dass das falsch ist oder das richtig ist, wenn überhaupt. Und wenn Sie platonische Dialoge gesehen und gelesen haben, dann wissen Sie, wie Sokrates argumentiert. Er hört anderen Leuten zu und einer sagt, das Beste ist die Freundschaft und andere sagt, das Beste ist die Feindschaft und eine sagt, das Beste ist der Erfolg und der andere sagt, das Beste ist die Niederlage. Also alle haben unterschiedliche Meinungen. Ja. Alle kommen mit unterschiedlichen Meinungen zu ihm und wenn er fragt, wie kannst du diese Meinung belegen? Dann erzählen sie eine mögliche Geschichte oder Fakte aus ihrem Leben. Oder zum Beispiel Zitate aus berühmten Poeten und so weiter und so fort. Also eine riesige Masse von gelesener Literatur und gelebten Leben. Das, was die Leute eigentlich generell tun. Und da sagt der Nietzsche, das ist ja normal, ja, das ist, was die Leute tun. Also wenn man nach der Gründe für die Meinung von jemandem fragt, diese Meinung ist im Leben verankert. Das heißt, das ist in dem verankert, was der Mensch so gehört hat, gelebt hat, erfahren hat, gelesen hat, also generell in seinem Leben gelebt hat, daraus ergibt sich eine Meinung. Und dann sagt eben Sokrates, das ist alles Müll. Und ihr Leben taucht nicht. Und ihre Erfahrung auch. Alles, was sie gelesen haben, ist problematisch. Alles, was sie gehört haben, ist falsch. Und alles, was sie erfahren haben, ist ohne Wert. Weil sie kein Prinzip haben der Untersuchung und sie wissen nichts. Zum Beispiel, er beginnt oft mit dem Essen. Und die Leute sagen, das schmeckt gut, deswegen ist es ein gutes Essen. Ja. Und da sagt er, ja, haben Sie dieses Essen untersucht nach seiner Wirkung? Vielleicht schmeckt es gut, aber in zwei Tagen wird es schlecht. Ja. Oder vielleicht dieser Schiff sieht gut aus, aber geht zugrunde in einer Woche und so weiter und so fort. Wie können Sie überhaupt feststellen, dass ihre Meinungen, Erfahrungen und was auch immer es sich angesammelt hat, nicht insgesamt von Anfang bis Ende ein Unfug ist und ohne Wert. Ja, das können Sie nicht beweisen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, das zu tun, ist eine systematische Untersuchung der Welt im Sinne ihrer logischen Struktur und der Ursache und Wirkung Verhältnisses. Ja. Das heißt, wenn ich etwas esse, wie sieht die chemische Substanzen aus und wie sie wirken auf meinen Magen oder was auch immer. Wenn man das untersucht, dann kann man sagen, welches Essen wirklich gut ist und welches nicht. Oder wenn man statische oder geometrische Gesetze kennt, dann kann man dann Schiffe bauen, dann kann man eine Rakete bauen, damals war es noch nie der Fall. Aber man kann ja wirklich Maschinen bauen und sie tatsächlich funktionieren. Weil sie gegründet sind auf bestimmten logischen Gesetzen, objektiven Erkenntnissen, die weder mit subjektiver Erfahrung eines Lebens, noch mit irgendwelcher Literatur, noch mit irgendwelcher Tradition, noch mit irgendwelcher Poesie, noch mit welcher Religion überhaupt zu tun haben, ergeben sich nicht daraus, haben damit überhaupt keine Verbindung, sondern sind völlig autonom. Es handelt sich um eine Untersuchung, die quer verläuft zu allem, was traditioneller Glaube war, Leben war oder was auch immer. Und dann wird Sokrates zum Tode verurteilt und stirbt. Und zwar stirbt umgeben von seinen Getreuen, ja, von seinen Schülern. Und da sagt Nietzsche, ja, das war ein großer Fehler, ein verhängnisvoller Fehler vom athenischen Gericht, ihn nicht verbannen zu lassen, sondern sterben zu lassen. Ja. Und dann sagt er auch zu Recht, dass der ursprüngliche Plan war, was auch das zu verbannen. Und Sokrates hat durch eine sehr komplizierte Argumentation das Gericht her, Sie haben das, falls Sie gelesen haben, wissen Sie das, er hat das Gericht dazu gebracht, ihn stattdessen zum Tode zu verurteilen. Und durch eine Rechtsargumentation hat das, weil er seine Untaten oder Taten, wie auch immer, das Taten unter der im Verwaltungsbereich des athenischen Rechts gegangen hat, muss er auch innerhalb des gleichen Verwaltungssystems auch seine Strafe einrichten. Also durch irgendwelche spitzfindige Argumentation hat er auch das Gericht dazu gebracht, ihn sterben zu lassen. Und dadurch hat sozusagen dieser Tod die ganze Menschheit vergiftet in der ganzen Geschichte, weil wenn er sozusagen außerhalb irgendwo gestorben wäre, das hätte das niemand sonst auf die Idee gekommen, in diese Richtung zu gehen. Und in seiner sehr typischen Art und Weise, die entscheidend ist für den ganzen weiteren Verlauf des Nietzschen Denkens und überhaupt für die ganze weitere Argumentation in diesem Bereich, sagt er, dass dieses Bild des glücklich sterbenden Sokrates, weil alle, die dabei waren, ja, alle Schüler von Sokrates beschreiben, dass sein Tod sehr ruhig war, also im Unterschied zum Beispiel zum Tode Christi, sehr ruhig war. Er fühlte sich die ganze Zeit sehr wohl, hat die ganze Zeit philosophisch unterhalten mit seinen Schülern und ist gestorben während eines philosophischen Dialogs. Und alle haben sich gut gefühlt und sozusagen, das war ein exemplarischer Tod im Sinne der Versöhnung des Sterbenden mit sich selbst und seinem Umgeben. Das heißt für Nietzsche, dass Sokrates die tiefste Todessehnsucht der Menschheit befriedigt hat. Sein Sterben und der Art seines Sterbens hat die Menschen dazu gebracht, zu glauben, dass er einen Weg gefunden haben, sich mit dem Tod optimal zu arrangieren. Und welcher Weg ist es ja? Das ist der Weg des Wissens. Und da kommt eben diese berühmte Umkehrung, die immer wieder dann wieder auftaucht. Aber merkwürdig, wir gerade oft übersehen in diesem Text zum ersten Mal auftaucht. Eben in dieser Todesszene. Sagt Nietzsche, sehen Sie, warum ist er so glücklich gestorben? Weil er schon sehr lange sich aufhalten hat auf der Distanz zum Leben. Indem er alles, was mit der Lebenserfahrung, mit der Lebensklugheit, mit den Instinkten des Menschen, mit seinem Kampf, ja, und alles, was damit zu tun hat, er hat schon diese Distanz genommen. Ja. Er war schon weg. Ja, aus diesem Bereich. Er war schon sozusagen im Grunde tot. Ja. Er war schon sozusagen jenseits des lebendigen Zusammenhangs. Und gerade deswegen, sein Blick hat so eine Wirkung gehabt, weil das war der Blick des Todes, ja? Das suggeriert ja eigentlich Nietzsche. Ja? Er war der lebendige Tote, ja? Er hat sozusagen eine Verkörperung des Todes und als Verkörperung des Todes im Sinne einer Verkörperung eines Lebens, das alle lebendigen Strebungen, alle Regungen, alle Instinkte, alle Erfahrungen ausgelöscht hat in sich, um dann aus der Außenposition diese Regungen und diese Erfahrungen zu untersuchen, zu beobachten, objektiv zu beschreiben und so weiter und so fort. Das heißt, er beschreibt Sokrates als einen Migranten sozusagen, als einen Migranten aus dem Leben, der sozusagen den Bereich des Lebens verlassen hat, bevor er gestorben ist. Und gerade deswegen war sein Übergang vom Leben zum Tode ist so glücklich verlaufen. Ja? Und der Sokrates sagt an einer Stelle, ja, das ist der berühmte Satz, dass die Philosophie ist Vorbereitung zum Tode. Das heißt, er glaubt, Nietzsche sagt, gut, das Wissen, die Wissenschaft, ja, das Denken, die Logik und alle diese Geräte, die gebaut werden und so weiter und so fort, und alles, was schlecht schmeckt, ja, nicht wahr, aber nützlich ist. Übrigens, es gibt eine sicherlich Umkehrung. Ja. Sie wissen, dass die Amerikaner mal versucht haben, diese medizinischen Pillen, die man schlucken soll, um gesund zu werden, süß gemacht. Und die Leute dann aufgehört haben, sie zu nehmen. Und dann die haben sie bitter gemacht und dann haben die Leute wieder aufgehört haben. Genommen haben. Das heißt, wir wissen und spüren, dass das, was uns rettet, schlecht schmecken soll, ja, unangenehm sein soll. Wir sind erzogen worden in der platonischen, tiefen platonischen Tradition, dass alles, was unangenehm ist, ist eigentlich gut. Ja. Das ist das Prinzip Askese. Ja, etwa. Man muss unbequem liegen, ja, schlecht und wenig essen, sich in allen Hinsichten enthalten, irgendwo nicht mitten in der Stadt oder mit Fernsehen, sondern in der Wüste mit Insekten und so. Und dann wird man quasi automatisch zum guten Menschen. Ja? Warum? Weil wir sozusagen genauso wie wir vor dem Sokrates, so vor dem Platon, instinktiv dem, was gut schmeckt, teuer aussieht, schick aussieht und so weiter, vertraut haben, als dem, was eigentlich gut ist. So nach dem Sokrates tendieren wir dazu, alles, was schlecht aussieht oder schlicht aussieht, was das gleiche ist, auch sprachlich, zum Beispiel, ich weiß nicht, das schwarze Quadrat oder ich weiß nicht, für die Avantgarde zu halten. Ja? Wir halten für die Avantgarde und für das, was uns rettet. Ja? Die Avantgarde ist auch eine Form dessen, was uns rettet. Ja? Was kein Kitsch ist. Ja? Es ist kein Kitsch, ist nicht, ist gleich, ja? Es ist Kitsch oder kein Kitsch ist das Gleiche, ist ein Heiliger und kein Heiliger. Ja? Also wenn er sich gut kleidet, viel Wein trinkt und so weiter, ist er kein Heiliger, er kann nicht ein guter Mensch sein, ja, das ist schon klar. Ja. Genauso wie der Künstler, der nicht nur graue Quadraten malt, kann nicht ein guter Künstler sein, weil er sich zu viel erlaubt. Ja. Zu viel erlaubt, was einem gefällt. Ja. Und einem zu gefallen, auf sich selbst zu gefallen, ist nicht gut. Ja. Das ist etwas, was Förderfunktion schlecht. Also wir sind sozusagen, würde Nietzsche sagen, von diesem Gift vergiftet. Ja? Wir sind von sagt, Gleiche Lehre für Gifte, weil wir auf der Ebene des Instinkts selbst jetzt dazu tendieren, das zu praktizieren, was uns nicht gefällt. Das heißt, was gegen unsere Natur ist. Weil wir instinktiv dem vertrauen, dass das, was gegen unsere Natur läuft, Malevich hat gesagt, der Kampf des Künstlers ist der Kampf gegen seinen eigenen Geschmack, ja? Dass das, was gegen uns gerichtet ist, nichts anderes sein kann, was uns im Endeffekt rettet, ja? Oder retten könnte. Diese Verkehrung des Instinkts nennt Nietzsche später der europäische Nihilismus. Also der Nihilismus ist eine instinktive, nicht theoretische, sondern instinktive Bejahung dessen als positiven Wert, was uns instinktiv nicht gefällt. Und seine grundsätzliche Überlegung war eben, dass wir im Falle des Wissens und im Falle der Philosophie nicht mit einer anderen Moral und nicht mit einer anderen Bewusstsein, sondern mit einem pervertierten, gegen sich selbst gerichteten Instinkt zu tun haben. Die Hauptthese seines Werks besteht eigentlich nicht in apolitischen, dämonischen und so weiter, sondern die Hauptthese besteht in einer Unterscheidung zwischen zwei Instinkten. Ein Instinkt ist apollinisch-dionysische Verknüpfung dessen, was uns gefällt, entweder gegeben oder versagt bleibt. Ja? Das heißt zum Beispiel, also ich mag kein Eis, aber wenn ich ein Eis mögen würde, ja, dann will ich dieses Eis essen und das ist apollinisch, ja, aber dann dieses Eis zerfällt oder zerfließt und dann sage ich ja, das ist das Dionysische, ja, das ist diese auflösende Form, die sozusagen meine Lust verhindert, ja, klar. Aber was ich auch zusätzlich genießen kann, auf eine vielleicht subtile Art und Weise. Wenn ich aber dieses Eis kaufe und dann so wie in Amerika ein Zettel lese, was dieses Eis alles enthält und sage, das Eis schmeckt zwar gut, aber da gibt es ja zu viele Ballaststoffe oder was auch immer, deswegen esse ich das nicht, das ist dann sokratisch. Ja. Das ist dann sokratisch, weil da wird diese Lust in einen anderen Zusammenhang gestellt. Und wir sagen Nietzsche in einen nihilistischen Zusammenhang. Nihilistischen Zusammenhang in dem Sinne, dass ich instinktiv der Regel folge, die meiner Natur zuwiderläuft. Die Frage ist dann für Nietzsche, was ist die Umkehrung dieses Instinkts? Erstens, wie ist eine solche Umkehrung überhaupt möglich? Das heißt, wie kann es so sein, dass der Instinkt sich umkehrt und gegen sich selbst richtet? Ja, das ist die erste Frage. Diese Frage bleibt hier unbeantwortet. Ja? Aber in weiteren Schriften ausgearbeitet und dann irgendwann beantwortet. Ja? Das machen wir nächste Woche. Und die zweite Frage ist, diese Umkehrung, ist sie, ja, so grob gesagt, ja, ist sie gut oder ist sie schlecht? Ja, so ganz, ganz allgemein gesagt. Und Nietzsche interessanterweise sagt, die ist gut. Im Rahmen dieser Schrift. Aber nie wieder. In allen nachfolgenden, darauffolgenden Texten sagt er, dass diese Umkehrung ist nur schlecht. Ja? Hier sagt er, sie ist gut, oder wenn gut, dann in einer ganz anderen Art und Weise. Hier sagt er, eher immer noch sehr von Wagner und Schopenhauer beeinflusst. Er sagt, eine gewisse Hemmung des Lebens ist eigentlich nicht schlecht. Und da hat er gesagt, und man erinnert sich an Nietzsche, an Hitler, ja, selbstverständlich, er hat gesagt, stellen Sie sich vor, wenn alle diese Leute, die ihr Talent und Erfindungsgabe und Intelligenz statt der Kunst und Wissenschaft zu widmen, widmete der praktischen Leben, also der Bekämpfung ihrer Nachbarn. Ja? Von der Welt ist nicht übergeblieben, nicht zu übergeben. Es ist also gut, dass die Wissenschaft und Kunst gerade die talentiertesten, intelligentesten und so weiter ausschaltet. Ja, das sieht er so. Ja. Weil ein normaler Mensch mit einem normalen Instinkt würde diesen Instinkt einsetzen, um sich selbst am meisten Macht und Reichtum anzueignen und der anderen zu schaden. Ja. Das ist ein normaler Instinkt. Aber die Menschen, die Kunst und Wissenschaft betreiben, sie tun es nicht, weil sie in sokratischen Traditionen konterinstinktiv programmiert sind. Und das ist gut für die Gesellschaft, weil die Gesellschaft dann ruhig überleben kann, ohne große Kriege und Kämpfe. Später würde Nietzsche sagen, das ist keine gute Idee, weil die Menschheit ohne Kämpfe und Kriege dann entartet wird. Also besser wäre, sie umzubringen und zu unbegrenzten Kämpfen und Kriegen zu überlassen. Aber das ist der nächste Schritt. Das heißt, Kunst und Philosophie und Wissenschaft hat für Nietzsche nur therapeutische Bedeutung. Er denkt, dass diese uns mit dem Tod versöhnen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eine gewisse soziale Hygiene praktizieren, indem besonders gefährliche Individuen sozusagen ausgeschaltet werden. Trotzdem sagt er am Ende seiner Schrift, und da sagt er auch nie wieder, weil er in dieser Zeit sehr patriotisch war, sozusagen pro-deutsch. Und wie Sie wissen, nach dieser Schrift ist er sozusagen einzeldeutsch geworden und alles andere als patriotisch. Er sagt, dass er darauf hofft, dass ein Führer kommt, der deutsche Nation, der allein dem Singen des Vogels, dem Singen des dionysischen Vogels folgen wird, die ganze Wissenschaft und so weiter vergisst, die ganze Rationalität vergisst, urgermanische Mythos wiederentdeckt, ein Raum schafft zwischen Griechenland und Indien und sozusagen wieder sozusagen der arische Mythos gegen die romanische Unterdrückung kehrt, also gegen, das war der Krieg in Frankreich in der Zeit, sich von romanischen Joch befreit und zurück zur sozusagen griechisch-indischen Ursprünge kommt. Das wird er dann später niemals tun, sondern er wird, er wendet sich der Paris zu, ja, liest fast ausschließlich Französisch, versteht sich als Übersetzer der französischen Literatur sozusagen in die deutsche Sprache. Aber eine Übersetzung, die sicherlich ganz anders klingt als Original, nämlich, was ihn in Frankreich fasziniert und der französische Denker dieser Zeit, ist das, was auch Foucault dann wieder aufnimmt, ist sozusagen die Physiologie des Geistes. Ja? Das heißt, das Interesse dafür, wie welche körperlichen Bedingungen welche Effekte in der Kultur, Kunst, Verhalten des Menschen und so weiter hervorbringen. Das war tatsächlich die absolute Mode in Paris der 70er, 80er, 90er Jahre. Nietzsche war extrem davon beeinflusst. Und fast gleich nach dieser Schrift beginnt er ausgehend und unter der Verwendung dieser physiologischen Forschung, Physiologie der Kultur, der Physiologie des Geistes, hieß auch auf Französisch, Physiologie de l'Esprit, zu untersuchen, wie es sein konnte, eben, dass dieser Lebensinstinkt zur Umkehrung gebracht werden kann. Das war die zentrale Frage, mit der er sich fast sein ganzes Leben beschäftigt. Und wir werden dann das weiter verfolgen. Wir haben noch einige Zeit für kurze Diskussionen, wie gesagt, die lange Diskussion, obwohl wir können ja bleiben nach der Pause.
Kann ich nochmal bitte
diese
zentrale Frage stellen?
Ja, zentrale Frage ist die folgende. Wir, sozusagen, der Mensch wird gesehen als Teil der Natur. Ja, als ein Körper, als ein Tier, als ein Lebender im Lebenszusammenhang, unter anderem Lebenden. Ja. Okay. Und das Streben des Menschen wird gesehen als das Streben nach dem Leben. Ja, das heißt, alles Lebendige strebt nach mehr Leben, nach weiterem Leben und nach mehr Leben. Also das, was wir instinktiv ablehnen und instinktiv fürchten, ist der Tod. Ja? Wir wollen nicht aufhören zu existieren, sondern wir wollen weiterleben. Ja? Okay. Immer intensiver und immer mehr. Gut, unser Körper ist mit bestimmten Instinkten ausgestattet. Und zwar von der Natur selbst. Ja, ursprünglich. Das heißt, wir ziehen etwas vor, wir lehnen etwas ab. Ja? Okay. Und instinktiv. Zum Beispiel, wir ziehen vor bestimmtes Essen, lehnen ab anderes Essen. Wir ziehen vor, ich weiß nicht, bestimmte, das Erotische ist sicherlich das Beispiel, ja, sowohl für Schopenhauer wie auch für Nietzsche. Ja. Wir streben nach den erotischen Verbindungen, die lebensfördernd sind, ja, weil wir sozusagen, wir reagieren auf bestimmte Impulse, weil sie lebensfördernd sind für uns und für das Nachkommen und so weiter und so fort. Und wir sind auch mit Instinkten ausgestattet, die alles abwehren, was lebensnegierend ist. Ja? Okay. So sind alle Tiere. Die Tiere tun das, was für sie gut ist, und sie tun das nicht, was für sie schlecht ist. Ja? Der Mensch ist auch ein Tier, ist auch ein Körper, ist auch ein Lebendiger, ist auch mit Instinkten ausgestattet. Warum ist aber der Mensch auch gleichzeitig der einzige Tier, das einzige Tier, das sein eigenes Leben negieren kann? Sein eigenes Leben negieren kann in dem Sinne, dass er sagen kann, zwar ist dieses Essen das, was mir gefällt, aber infolge einer objektiven Untersuchung der Ballaststoffe, also das Einzige, was ich sage, was ich im Gedächtnis habe, aber es gibt, glaube ich, andere Dinge. Also chemische Zusammensetzung dieses Essens bin ich zum Schluss gekommen, dass zum Beispiel Tomaten für mich objektiv schädlich sind. Ja. Und ich esse deswegen Tomaten grundsätzlich nicht. Ja. Oder ich habe festgestellt, dass zum Beispiel die Lektüre der aktuellen Publikationen über die chemische Physik, zum Beispiel, wenn ich diesen Beruf ausgewählt habe, mich nach vorne bringt, und die Lektüre zum Beispiel von der Liebesroman, die mir eigentlich gefallen, irgendwie meine Karriere nicht fördert, ja? Und so weiter und so fort. Das heißt, ich treffe durch meine Lektüre, meine Lebensweise, meine Ernährung und so weiter in einer Art und Weise, die meinen instinktiven Neigungen widerspricht. Das heißt, als einziges Tier entwickelt der Mensch umgekehrte Instinkt. Das heißt, ein Instinkt, das ihn nicht Richtung Lebensförderung führt, sondern Lebensnegation. Denn man könnte zum Beispiel sagen, dass diese Art das Essen nach dem chemischen Zusammenhang zu fragen und so weiter und so fort, dass diese Art rational ist und zum Beispiel diktiert ist von Gesundheitspflege. Ja. Erstens ist allgemein bekannt, dass die das machen, nicht gesünder sind als alle anderen, ja, oder meistens ungesünder. Also es gibt überhaupt keine rationale Grundlage, das zu tun. Und zweitens ist diese nur eine Art Askese und steht in der Tradition einer Askese, die überhaupt keine rationale Grundlage in diesem Sinne hier hatte. Das heißt, die Problematik der Entsagung, ja, das Streben nach dem asketischen Lebensstil, das ja typisch ist für die Menschheit in der ganzen Entwicklung, ja, und dann immer verschärft im buddhistischen Möchtum und christlichen Möchtum und so weiter und so fort, und dann übergegangen ist in das protestantische Weltmöchtum. Diese Instinkte, diese Gegeninstinkte, die haben einen ganz anderen Hintergrund, ganz offensichtlich, als irgendwelche schlecht rationalisierbare Sorge um die Gesundheit und so weiter und so fort. Es handelt sich um sich einschreiben in eine Intention, in eine Lebenseinstellung, die eine religiöse Grundlage hat. Und etwas vermittelt und etwas diktiert, was durch und durch selbst irrational ist. Ja. Und die Frage für Nietzsche ist, wie ist das möglich? Und für ihn ist die wissenschaftliche Askese. Er nimmt Wissenschaft als Askese, als Form der Askese. Ja. Ein Wissenschaftler sozusagen praktiziert Wissenschaft, statt seine Intelligenz eben zu benutzen, um zum Beispiel Banken auszuhalten. Ja. Schauen Sie, und das ist kein zufälliges Beispiel. Da ich sozusagen Kinofreak bin, ich habe sehr viele Filme, auch schlechte Filme, also schlechte Filme sind drüber, gesehen über die Wissenschaftler und Künstler, also 100, ja, sind Massenkultur. Und es ist interessant, dass alle Wissenschaftler, die dort auftauchen, rauben Banken aus. Also zum Beispiel, sie erfinden so sehr komplizierte mathematische Regeln oder physikalische Regeln oder chemische Regeln oder solche Substanzen, die ihm die Möglichkeit geben, entweder Banken auszurauben oder Spiele in Spielcasinos vorauszusehen. Alle gegenständlichen Künstler, realistische, produzieren Fakes, um Geld zu machen, und alle nicht machen auch irgendwelche, begehen auch irgendwelche Verbrechen und so weiter. Das heißt, ein normaler Mensch, und das sind normale Menschen, ja? Also Standardmenschen, die dort aufgeführt werden. Wenn sie etwas können, benutzen dann zu eigenen Gunst und zu Schaden für die anderen. Und wenn ich das sage, und die eigentliche Wissenschaftler tun das nicht, und Künstler auch nicht, das ist nicht normal. Es ist nicht normal. Sogar mit der Kultur, in der wir leben, ist es nicht normal. Weil wenn die Wissenschaftler und Künstler gezeigt werden, sie werden auch als solche gezeigt, wie sie von Nietzsche beschrieben werden. Das heißt, dass sie das nicht tun, ist eine schwer erklärbare, wenn auch bekannte Tatsache. Aber die ist theoretisch fast nicht zu erklären. Und das unternimmt aber Nietzsche. Nietzsche unternimmt die versucht eine Erklärung dieser Tatsache, dieser Frage, warum sie es nicht tun. Obwohl sie es eigentlich tun sollten, nach allgemeinem Verständnis. Das wäre doch das einzig Logische. Das heißt, warum sie ihren normalen Instinkten nicht folgen, sondern sie folgen gegen Instinkten, die sie verhindert, ihre Intelligenz richtig einzusetzen, ja? Um den maximalen Profit zu bekommen. Gibt es sonst irgendwelche Fragen oder Vorschläge oder Überlegungen? Lebensfördernde oder seminarfördernde Überlegungen? Hört nur die Stimme des Traumes. Die Stimme des anderen. Okay, keine Frage, nur Reaktion. Dann muss ich mir selbst überlegen, ob ich alles erzählt habe, was er wollte oder nicht.
Und welche Künstler wären denn zum Beispiel heutzutage keine Verbrecher? Also vielen unterstellt man noch genau das eigentlich, dass sie nur bescheißen, dass sie irgendwas vorgaukeln, um Geld zu verdienen. Ja. Also wo sind denn diese Künstler, die nicht verbrecherisch sind? Das würde ich gerne wissen.
Ja gut, aber auch wenn sie das alles tun, ja. Also es sind nicht viele. Ich meine, was sie dabei verdienen. Ich meine, warum zum Beispiel praktisch alle Künstler, alle Künstler, die gezeigt werden in verschiedenen Filmen, alle zum Beispiel Picasso oder so jemanden ficken. Ja. Bei denen verdient man viel mehr Geld. Schon indem man zum Beispiel darauf besteht, eigene Arbeiten zu machen, ist man schon im Nachteil. Also ich meine, es ist nicht sehr intelligent,
das zu tun. Wie eigene Arbeiten? Selber zu arbeiten?
Selber zu arbeiten und sagen, das ist meine Arbeit, die kostet aber auf jeden Fall weniger als Picasso, auch wenn man erfolgreich ist. Mhm. Also im Sinne eines rationalen wirtschaftlichen Denkens, das ist nicht sehr klug. Es ist viel besser, schon etablierte Künstler nachzuahmen und so weiter und so fort. Und zum Beispiel generell würde man nicht sagen, dass das Verhalten der Künstler und der Wissenschaftler tatsächlich sehr rational ist. Sie bestehen zum Beispiel darauf, ihre eigene Vision zu verwirklichen, was keine rationale Grundlage hat. Ich meine im Sinne der Optimierung des eigenen Vorteils sogar in Bezug auf den Markt und das ist nicht so einfach. Es gibt ja viel unterschwellig Idealistisches. Und die Frage ist, woher dieses unterschwellig Idealistische kommt. Ich meine,
alle sagen, es gibt eine eigene Vision haben, aber das stimmt ja oft ja auch überhaupt gar nicht, wenn man hinschaut. Das wird dann immer so erzählt, aber das ist ja auch gar nicht so. Das sagt man halt so, das muss man halt so sagen, damit man so dasteht als Künstler. Das gehört so zur eigenen Simulation sozusagen, dass man das erfüllt, dass man so eine eigene Vision verkörpert, aber sie ist ja schon immer kopiert.
Ja, das ist ganz klar. Ja. Aber man kopiert zum Beispiel nicht explizit genug.
Ah, okay, ja klar.
Das ist das Problem. Ja. Also deswegen steht man sich selbst im Wege. Ja. Das ist ganz klar. Dass
oder man kann nie genug kopieren, oder ist es überhaupt doch schon
eigentlich? Nee, man sozusagen verdirbt den eigenen Erfolg, indem man zu wenig kopiert. Ja, dann, mhm. ja. Weil man sozusagen bestätigen muss, ja, dass man originell ist und so weiter und so fort. Durch zumindest eine Abweichung. Ja. Aber diese Abweichung zum Beispiel reicht aus, damit das, was man tut, eigentlich nicht gefällt. Im Grunde wäre es besser, einfach zu kopieren. Ja. Ich denke, dass also die Leute in der Massenkultur, ja, die einfach Remakes machen, ja, und einfach kopieren. Das finde ich intelligent.
In der Musik hat es ja funktioniert. Das waren die ganzen letzten 10, 15 Jahre ja eigentlich nur noch Retro-Trends, die dann aber nicht wirklich als neue Trends inszeniert wurden, sondern wirklich als The Bands, also die Garagen-Rock-Bands der 60er Jahre, quasi irgendwie 30, 40 Jahre später wieder. Also da es, in der neuen Musik ist es eigentlich auch nichts anderes, bis auf das da immer noch dieser, also was du gesagt hast, dass man quasi immer noch so Sachen hat, quasi diese Vision das erstmal voranstellt. Wenn man das erstmal vorangestellt hat, dann kann man quasi eigentlich nachschieben, was immer man will. So. Aber ich hatte die Musik sehr viel besser funktioniert als zum Beispiel in der Kunst.
Ja gut, aus zwei Gründen. Erstens sind die Musiker viel realistischer und verstehen den Markt besser. Das ist gar keine Frage. Und haben mit realem Geld zu tun, ja, was die Künstler eigentlich weniger haben. Und zweitens, die Musikvorführung ist ein Ereignis. Und bei Ereignis ist es so, dass wenn dieses Ereignis in Vergessenheit geraten ist, es vergeht so einige Monate und so ein paar Jahre, dann kann man das wiederholen oder dass man irgendwelche Probleme damit hat. Man wiederholt auch die gleichen Stücke, ja. Immer wieder schlicht und einfach die gleichen Stücke. Nachdem die Plattenindustrie sich ein bisschen entwickelt hat, hat man da versucht zu variieren, ja, und originelle zum Beispiel Regie zu machen und originelle Aufführungen zu machen, ja, im Vergleich zu anderen. Na gut, wenn es 5, 6, 7, 8 verschiedene Aufführungen gibt auf den Platten, das funktioniert noch. Wenn es 200 gibt, ja, funktioniert es wiederum nicht. Das heißt, wir haben in der Musik einfach die Vergessenheit realisiert. Funktioniert besser. Und im Museum, im Kunstsystem sind Dinge einfach erstens besser aufbewahrt und zweitens mehr unmittelbar visuell präsent. Meine einzige Hoffnung ist, dass bei der Wechselausstellung, ja, was jetzt, die jetzt zunehmen, wird es genauso wie in der Musik sein. Und in 10 Jahren wird überhaupt kein Mensch sich erinnern, was er gesehen hat. Und dann kann man direkt kopieren, auch im visuellen Bereich, ohne dass das auffällt.
Das heißt, es geht ja eigentlich in die Romanik dann zurück. Wenn man so will. Wo es dann tatsächlich auch nicht mehr darum geht, dass man ein genuines Bild erschafft, sondern dass es quasi gewisse Vorlagen gibt, per se einfach geil sind.
Ja.
Und die dann quasi immer wieder neu auflegt und rein macht es noch ein bisschen besser irgendwie, hat die hat hier ein bisschen was hin, macht das noch ein bisschen feiner, hier hat es mal wieder noch ein bisschen schöner ausgeschmückt. Aber es wird quasi eigentlich immer eine Vorlage so weitergegeben. Das heißt, eigentlich ist ein ganz, ganz weiter Rückgriff, also ohne den religiös-sakralen Content da.
Ich denke ja, ich denke, dass man erstens nicht einmal, würde ich sagen, nicht einmal ohne religiöse transzendente Bestätigung, weil wenn man sich die Frage stellt, warum diese Vorlage es überhaupt gab, ja, die gab ja, weil es wurde bewiesen, dass diese Bilder einmal Gott gefallen haben. Das wurde dadurch bewiesen, dass sie im Schlaf bestimmten Heiligen erschienen sind. Ja. Und sie wurden eben von Gott geschenkt oder geschickt, als Bestätigung dessen, dass diese Bilder ihm gefallen sind. Das ist jetzt das Volk, etwa. Das Volk als abwesende Souverän. Und man sagt, dieser Film oder dieses Stück hat dem Volk einmal gefallen. Auch zweimal gefallen, auch dreimal gefallen. Also kann man erwarten, dass dieses Stück und dieser Film dem Volk auch weiter gefällt. Ja, das ist Prinzip Remake. Und das ist auch Prinzip der Weiterführung der Filme, wie zum Beispiel Krieg der Sterne und so weiter und so fort. Was einmal gefallen ist, wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch immer weiter gefallen. Und das Kriterium ist sozusagen der abwesenden Souverän, weil das Volk als solches konstituiert sich als Präsenz nicht, sondern ist strukturell abwesend wie Gott. In diesem Sinne ist es mystisch transzendente Größe. Was dem Volk einmal gefallen hat, wird wiederholt. Das denke ich ja auch. Ja.
Also man müsste sozusagen das Leben in Presets noch optimieren. In Presets ebenso. Es gibt diese fertigen Bilder, die gefallen, die funktioniert haben. Eigentlich müsste man das noch verbessern.
Ja, wobei
das immer wiederholt.
Ja, wobei das ein gewisses Risiko Risikobereitschaft nicht völlig ausschließt. Ja? Zum Beispiel noch ein Bild vorzuschlagen und dann zu sehen, ob es gefällt oder nicht. Ja? Und wenn es doch gefallen hat, das dann wieder zu wiederholen. Es waren auch neue Ikonen eingeführt, neue Sujets eingeführt, auch im Mittelalter, auch in Byzanz, sehr selten. Ja? Aber ab und zu hat es geklappt. Was sicherlich nie funktioniert, ist, wahrscheinlich nicht funktionieren wird, oder tendenziell nicht funktionieren wird, ist eine Kunst, die deswegen gemacht ist, weil diese Kunst dem Künstler selbst gefällt. Das heißt, seine Individualität sozusagen ausdrückt. Warum gibt es ja diese Mannigfaltigkeit? Warum gibt es da kommt Pluralität. Ja, das kommt aus der Suche nach der Originalität. Ja, Suche nach der Originalität bedeutet, dass jeder muss eine Kunst machen, die anders aussieht wie der andere Kunst, weil diese Kunst muss dem Autor gefallen. Ja? Muss dem Autor gefallen und er wird davon aussehen, dass die Menschen unterschiedlich sind. Ja? Gehen wir davon aus, dass der andere unterschiedliche Menschen das Unterschiedliche gefällt. Wenn ich zum Beispiel das Gleiche mache wie Picasso und jemand mich fragt, warum machst du das? Und ich sage, weil es mir gefällt, ich mache das, was es mir gefällt, und das ist genau das, was mir gefällt, dann die herrschende Anthropologie würde mir sagen, das kann nicht sein, du bist anders als Picasso, du kommst aus einem anderen Land, das sind andere Verhältnisse, das muss bedeuten, das, was Picasso gefallen hat, kann dir so direkt nicht gefallen. Auch wenn ich dann von mir aus sage, nein, das ist nicht wahr, das gefällt mir wirklich, und das ist genau das, was ich machen will, die Theorie, die herrschende Ideologie würde mir sagen, das ist für dich verboten, so zu denken, du musst dich selbst entdecken, ja, wahrscheinlich in die Psychiatrie. Dann, das ist eine Linie, das ist die moderne. Und jetzt etabliert sich ein so klassisches Paradigma, eben Romain und so, Byzanz würde ich sogar sagen, dass man sagt, es ist völlig egal, ob es dir gefällt oder nicht. Ja. Wichtig ist, dass es dem Volk gefällt, dem Publikum, ja, und zwar dem globalen Publikum. Und was dem globalen Publikum gefällt, das kann man nicht feststellen. Das ist sozusagen nur durch die Offenbarung möglich. Ja. Da muss ein Wunder geschehen, dass jemand plötzlich jemandem eine Vision geschenkt wird, dass zum Beispiel Krieg der Sterne dem globalen Publikum gefällt. Ja? Okay, er hat diese Vision bekommen, das gefällt ihm wirklich. Und das heißt, das muss auch weiter so gemacht werden, weil wer kann da garantieren, dass diese Wunder und diese Offenbarung noch einmal geschehen, da kann noch 1000 Jahre vergehen. Ja? Wir wissen aus der Geschichte der christlichen Religion, wie selten Offenbarungen kommen. Ja? Vielleicht einmal pro 200, 300 Jahrhundert, also muss man sehr vorsichtig sein. Okay, jetzt sind wir auch zeitlich am Ende.